Also ich bin zu einer sehr schwierigen Zeit reingekommen, weil Corona war. Menschen folgen nicht Strukturen und Kästchen. Menschen folgen Menschen. Wenn du neu reinkommst, dann wird dir genau erzählt, warum das nicht geht. Und geht nicht, gibt's nicht. Aber du musst eine Vision und ein Ziel festhalten. Und das war dann die Vision. Ich habe gesagt, ich mache den HVV wieder zum geilsten Verbund. Und zu dem, was er neu war.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Top-Arbeitgeber-Podcasts Personal und Führung im Fokus. Heute darf ich wirklich eine ganz besondere Person hier begrüßen, und zwar die Anna-Theresa Korbut, Geschäftsführerin des HVVs und mit einem maritimen Hintergrund, wie ich gerade erfahren habe. Herzlich willkommen, liebe Anna. Schön, dass du hier bist.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Erzähl mal drei Dinge über dich. Einmal privat, wer bist du? Einmal beruflich, wer bist du? Und dann lass uns mal ein bisschen länger darüber sprechen, wie du eigentlich da hingekommen bist, weil da haben wir gerade schon eine spannende Schnittstelle.
Ja, genau. Also ganz kurz zu mir. Anna-Theresa Korbut, mein Name. Ich bin mittlerweile wirklich schon 45 Jahre alt. Das darfst du ja mal keinem erzählen.
Und das sieht man dir auch gar nicht an.
Ich wusste das.
Standard.
Ich habe drei Kinder. Jetzt darfst du auch sagen, das sieht man mir nicht an, bitte.
Anna, das hätte ich niemals gedacht.
Dankeschön. Vor allem, wenn du wüsstest, dass das jüngste eins ist gerade. Ne? Nein, sorry. Also habe drei Kinder, drei Mädels, 8, 4 und 1. Und ja, habe klassisch BWL studiert, also eigentlich gar nichts Besonderes. Alles, was ich mal im Leben studieren wollte, dafür hat mein NC nicht ausgereicht. Und dann war ich beleidigt und dann habe ich gesagt, mache ich BWL. Und bin dann durch einen Zufall in der Mobilitätsbranche gelandet vor knappen, weiß ich, 20, 25 Jahren. Und bin dann noch bis heute. Und bin seit 4 Jahren jetzt Geschäftsführerin des Hamburger Verkehrsverbundes, war vorher bei der Deutschen Bahn und bei der Schweiz, in der Schweiz tätig und bin hier auf dem Boden, sag mal so zweischneidig unterwegs, hab hier einmal im HVV die ganzen Agenten für alles, was kundenseitig ist, also Tarife, Preise, Marktkommunikation, Finanzierungsthemen, aber mittlerweile dann auch auf bundesweiter Ebene bin ich zum Beispiel Vorsitzende des Ausschusses für Preis und Vertrieb, also so total langweilige Themen.
Aber du hast das Deutschland-Ticket mit.
Genau, dann wird das mit da rein. Ne? Also alles Vertriebsthemen und alles, was man thematisch so macht. Das ist dann so die offizielle Seite meines Berufswesens.
Ja, du hast da eine ziemlich, ich würde sagen, ein, ich will es gar nicht abwertig sagen, ein Unternehmen in alten Strukturen möglicherweise hast du ja angefangen zu erneuern. Du hast ja digitale Strukturen reingezogen. Du schiebst große Veränderungsprozesse an. Ich würde gerne mal verstehen, so wie bist du dahin gekommen, dass du da heute, sagen wir, mit so einer Attitüde auch rangehst, Dinge bewegst, die vielleicht kein anderer vorher gemacht hat. Also erzähl mal gerne ein bisschen über deinen Werdegang, um herauszufinden, wer Anna Korbut eigentlich ist. Mhm.
Ich habe so eine bestimmte DNA mit mir, die ich aber von Geburt mitbekommen habe, weil viele mich dann auch immer fragen, wo hast du das gelernt? Hast du Seminare dazu?
Ja, wahrscheinlich von den Eltern erst, ne?
Und dann muss ich ja mal sagen, ja, Mama und Papa. Und das ist tragende Seminar. Ich habe mich von Kind auf nie mit dem zufrieden gegeben, wo ich bin und was ich tue. Und das ist gar nicht negativ gemeint, sondern ich habe immer gesagt, man kann immer was Besseres draus machen, als das man hat. Das war dann Ansporn auch fürs Lernen, fürs Studieren, für meinen Leistungssport, den ich getrieben habe. Und ich bin oft in mein Leben an so Punkte gekommen, wo es gesagt hat, dafür bist du zu alt, dafür bist du zu jung. Das geht nicht, na, das kann man so nicht machen. Ha, bist du dir sicher als Frau, dass du das machen solltest? Weißt du, immer, wo dann immer so diese Einschränkungen kamen. Mhm. So, und mein familiäres Umfeld, mein Vater war Nationalspieler Volleyball. Mhm. Dein Vater kannte das so nicht. Mhm. So, ne? Also dieses, das gibt's. Es ist egal, ob du Mädchen oder Junge bist. Du kannst das trainieren, du kannst das lernen, du kannst das verändern, du kannst dich selber verändern, du kannst dein Umfeld verändern.
Hat er dir das dann so abends erzählt, beigebracht, vorgelebt, einfach mitgenommen?
Ich bin in Sporthallen groß geworden und ich habe das sehr stark beobachtet. Ne? Also ich habe ja gesehen, wie er trainiert hat, wie er gespielt hat, wie er die Mannschaft motiviert hat. Also, und Sport ist ja auch führen, vor allem Mannschaftssport, ne? Also und dann kann man lange drüber reden, was ist das für ein Führungsstil im Sport? Ja, es ist kollegial, aber am Ende schafft halt einer an. Ne? Meistens haben wir dann auch sowas wie einen Kapitän und so weiter. Ne? Also viel reden, aber machen. Ja, viel Vertrauen, wo man reingeht, viel Ausrichtung. Viel durchs Tal der Tränen gehen. 10-mal scheitern, 1-mal gewinnen und man redet nur über die Siege. Oder wie mein Papa sagt, du musst wissen, wann du gewinnst. Du gewinnst nicht alles, aber wir reden von den 100 Niederlagen, nicht über die 100 Niederlagen, sondern über den einen Sieg. Und das muss der richtige sein, nämlich der, wo der Titel mit sich trägt. So, und das kriegst du dann natürlich dann alles schon als ganz, ganz kleines Kind mit, ne? Und beobachtest dann. Mein Papa war auch selber dann Jugendtrainer, wo ich dann auch so reingewachsen bin. Der hat eine Jugendmannschaft trainiert. Mädchenmannschaft gab es nicht, also habe ich bei den Jungs mit trainiert. Aber mit einem Altersunterschied von 4 bis 6 Jahren war ich jünger.
Du bist dann Danzig geboren, war das dort noch? Oder?
Ja, nee, das war schon auf deutschem Boden.
Das war schon
in Paderborn, ne?
Paderborn, ne?
So, und das prägt dich natürlich. Mhm. So, und geht nicht, gibt's nicht. Ne? Diese Aussagen, du kannst nicht so hoch springen wie Jungs, ne? Du kannst nicht die Kraft entwickeln, um auf den Ball zu hauen und so weiter. Das stimmt alles am Ende des Tages nur sekundär. Natürlich werde ich nie so stark sein können wie ein Mann, aber warum sollte ich dann vorher schon scheitern? Mhm. Soll ich vorher schon aufhören?
Mhm.
So, nein. Und das habe ich natürlich so nicht mitgenommen. So, und wenn du das dann so mitnimmst, als persönliche Prägung, nimmst du auch mit, wie du dich selber neu aufstellen musst oder wie du vom Kopf her anders agieren musst, um Widerstände aufbrechen zu können. Und ich sage mal, du darfst nie Teil des Systems werden oder Teil des Schiffs werden. Ne? Also wer Fluch der Karibik kennt, ne? Nicht Teil des Schiffs werden, ne? Sondern immer von außen drauf schauen und sagen, Veränderung schaffst du nur dann, wenn du immer über den Tellerrand hinausschaust. Und das ist so eine Grundattitude, die ich mit in meine Person, die ist tief verankert.
Yeah.
Und die nehme ich mit und die habe ich natürlich auch hergenommen, als ich hier im HVV angefangen habe, aber auch davor in meinen beruflichen Stationen. Egal, wo ich da war, ging es immer darum, da sind hochmotivierte Menschen, die in einem gewissen oder intrinsisch motivierte Menschen, das muss nicht immer zwingend das Gleiche sein, mir geht es darum, es sind Menschen, die das, was sie tun, meistens schon sehr lange tun, sehr gerne tun, davon hochgradig überzeugt sind, das nicht primär fürs Geld tun, man wird im ÖPNV nicht reich oder in der Mobilitätsbranche, ja, die dann trotzdem da dranbleiben und versuchen, das System zu verbessern, das meine ich mit intrinsischer Motivation, die aber oftmals in den letzten Jahren keine Erneuerungen mehr erlebt haben.
Mhm.
So, und dann musst du dir überlegen, wie nimmst du denn dieses kostbare Gut und transformierst du in eine neue Zeit? Und reinzugehen und zu sagen, naja, alles, was ihr hier macht, sind Prozesse von gestern, ja, und wir machen jetzt mal alles digital und total cool, das funktioniert nicht, weil du verlierst die Leute. Es funktioniert genauso wenig, die Menschen alle auszutauschen.
Ja.
Und zu sagen, ich nehme jetzt mal 30% raus und 20% neue rein und dann läuft das schon, weil sie sind alles so super effizient, modern und keine Ahnung, wie aufgestellt, funktioniert auch nicht. So, und am Ende des Tages ist es immer eine Mischung von dem und wie man das auch vorlebt.
Und wie war das dann damals mit deinem Antritt? Also wenn wir jetzt schon bei der Station HVV-Karte sind, also man sagt ja so im Regelfall, eine Führungskraft stellt sich die ersten 100 Tage erstmal hinten an, guckt sich den Laden an, versteht die Prozesse, die Menschen, die Zusammenhänge, die Kultur, fragt die Werte. Wie war das bei dir? Wie bist du da reingegangen und hast das Thema dann übernommen?
Also ich bin zu einer sehr schwierigen Zeit reingekommen, weil Corona war.
Mhm.
Das heißt, wir haben uns alle nicht gesehen. Und das, was ich mache, ist ein Netzwerkgeschäft. So, das heißt, du musst am Ende das dann mit ganz, ganz vielen Leuten aus der Politik, von der Geldgeberseite, mit den Verkehrsunternehmen, mit den Mitarbeitern, mit allem in ein Gespräch und Austausch kommen. Und mach das mal zu Corona-Zeit. Das heißt, du fängst als Geschäftsführerin in einem Unternehmen an und siehst keinen einzigen Mitarbeiter live. Und das über eine sehr, sehr, sehr lange Zeit. So, das war, sage ich mal, so die erste Hürde.
Hattet ihr da schon irgendwie Rhythmen? Hattet ihr schon Zoom, Google Meet?
Ja, ja, das war schon alles umgestellt, Gott sei Dank. Ja, also das ist mal die Kachelfraktion, das hat alles sehr gut funktioniert, haben sie dann auch sehr gut gemacht.
Hm.
Aber nur weil du halt digital in den Laptop schaust, heißt das nicht, dass die ganze Welt dahinter prozessuell neu aufgestellt wird. Und diesen Saga mit den 100 Tagen finde ich immer recht kurz gegriffen. Also ich heirate auch nicht nach 100 Tagen, nur weil ich jemanden 100 Tage kenne.
Manche machen das.
Ja, du kannst das. Ne? Kann man alles machen, alles gut im vor allem aus der Distanz heraus dann, ne, habe ich erstmal, ich habe im April angefangen, dann erstmal bis Ende des Jahres viel zugeschaut.
Mhm.
Ja, und das ist schon eine lange Zeit gewesen. Zugeschaut, mit ganz vielen Leuten gesprochen, kennenlernen. Also ich weiß noch, ich habe da so eine schöne Liste bekommen, da standen 120 Namen drauf. Die musstest du alle mal mit einer Stunde abtelefonieren, da bist du amok gelaufen. Ja? Hast du es gar nicht merken können, du kannst hier über Kacheln, also ich persönlich überhaupt nicht abspeichern. Also ich habe praktisch dieses Kennenlernen später nochmal wiederholt, als wir uns wieder live sehen durften, weil ich immer dachte, kenne ich dich, weiß ich, wer du überhaupt bist.
Haben wir schon mal gesprochen.
Haben die behauptet, ne? Also stand irgendwo in meiner Liste, also das war ganz schwierig. Und ich bin dann jemand, der dann sehr dezidiert sich erstmal das erklären lässt, für was die Personen verantwortlich sind, in Kombination mit den Aufgaben und Aufträgen, die ich bekomme, beziehungsweise die ich mir selber setze. Ja, und versuche dann einen Abgleich zu machen zwischen, wie hätte ich es gemacht, wenn ich es brauche, und welchen Output bekomme ich aus der Organisation heraus. Und meistens erlebst du dann ein Gap. Gap, der dann anfängt ganz klassisch in der Aufarbeitung, also wie sehen Ergebnisse aus, bis hin zu in den Inhalten, dass du merkst, das ist die richtige Antwort, aber löst nicht das Problem.
Mhm.
Ja, oder beziehungsweise wo hängst du die Messlatte hin? Und dann gehst du in die Übersetzung. Ja.
Wenn du da mit 120 Leuten gesprochen hast, dann hast du ja wahrscheinlich 120 Gaps festgestellt von irgendwelchen Dingen. Wie hast du da deine Führungsstruktur, also du hast deine Führungsstruktur auch darunter sicherlich gehabt, die da auch drunter hängt. Wie hast du die da mit einbezogen? Weil ich stelle mir mal vor, wenn du jetzt mit jemandem sprichst, der eigentlich unter einer Führungskraft hängt und irgendeinen Gap feststellst, dann wäre das ja gut, wenn die Führungskraft dabei wäre, um das gleich mitzuerfahren.
Ja, aber in solchen eingeschwungenen Strukturen, in denen du dich bewegst, die musst du dir vorstellen, die Leute arbeiten in solchen Strukturen. Jetzt nicht nur beim HVV hast du das gleiche Thema, bei der Deutschen Bahn, in allen staatlichen Organisationen hast du auch ganz stark in Familienunternehmen, in erfolgreichen Familienunternehmen. Ja, wo Personen ganz lange, 30, 40 Jahre dort sitzen, zum Teil nach der Ausbildung dort direkt angefangen haben, also auch gar nichts anderes gesehen haben. Die kennen alle diese Gaps, weil die schon seit 30 Jahren darüber reden, ja? So, und vielleicht, aber oder sich auch damit schon arrangiert haben. Oder manchmal ist auch nicht jedes Gap wirklich lohnenswert, sich damit zu beschäftigen. Du musst das ja priorisieren. Also, ja, und am Ende des Tages musst du dir immer die Frage stellen, für was ist der Unternehmenszweck und wo möchtest du dich hin verändern? So, und die Kernfrage für mich war immer, was soll denn dieser HVV machen? Und ist das, was er heute macht, überhaupt das, was er tun sollte? Oder tut er es und spricht nicht drüber? Ja, tu Gutes und red darüber. Oder wird er, oder ist er auf den Themen von vor 30 Jahren drauf, aber die ganzen High-Sophistic-Innovationsthemen, die laufen woanders und da verlieren wir den Anschluss. Und was soll denn dieser HVV? Und du musst wissen, der HVV ist der älteste und erste Verbund der Welt. Na, der wurde 1968 gegründet. Das ist, das musst du dir mal historisch von der DNA vorstellen. Das sind die, die es eingeführt haben, dass du dir für egal mit welchem Verkehrsunternehmen du im Hamburger Raum oder im Umland fährst, nur ein Ticket kaufen musst. Also das sind die Urerfinder des Deutschlandtickets. Nur faktisch auf HVV-Raum bezogen. Da konntest du vorher, bist du mit der Hochbahn gefahren, bist auf VHA umgestiegen, musstest du dir ein neues Ticket kaufen. Also für jeden, ne, der nicht in der Fahrt, da bist du Amok gelaufen. Also das war richtig mühsam so.
Das heißt, die Dienstleistungserbringung, also der Zug, der fährt, wird zum Beispiel von der, ich glaube, der Hochbahn, der Hamburger Hochbahn betrieben.
Genau.
Die ha und dann gibt es die Schleswig-Holsteinbahn und so weiter. Und ihr vereint das ja
Tariflich.
tariflich und ihr vereint das ja eine Ebene darüber. Ich stelle mir das vor wie so eine Holding, ja, die dann alle irgendwie zusammenhält.
Als strategische Holding. So, und das, was jetzt das Deutschlandticket geschafft hat, dass du nicht mehr in jeder Stadt vorm Automaten stehst und dir ein Ticket ziehst, ja, diese Weltneuheit ist der HVV der Ursprung für. So, und diese DNA, mit der kannst du doch so viel machen. Wenn du dieser verbunden auch noch, musst du dir mal geben, mit hanseatischem Stolz, ich bin ja auch Hanseatin, geboren in Danzig aber, ne? Mit hanseatischem Kaufmannsstolz. Also wenn du da nicht etwas hast, wo du intrinsisch die Leute nach oben stellen kannst und zu sagen, ihr seid schon mal die Ersten und die Geilsten. Das heißt, ihr könnt jede Form von Innovation und Veränderung in dieser Branche als Leuchtturm vorantreiben. Ihr habt es schon mal gemacht und genau da müssen wir wieder hin. Und das war dann die Vision. Ihr habt gesagt, ich mache den HVV wieder zum geilsten Verbund. Und zu dem, was er mal war, der erste, wo alle anderen nachgefolgt, wo heute sogar insbesondere im amerikanischen, nord- und südamerikanischen Raum viele, ich sag mal, Government-Abteilungen auf einen zukommen, um dort Verbünde zu gründen, weil es dort das noch gar nicht gibt.
Dort gibt es die gleichen Probleme, unterschiedliche Transporteure, die
Und
dann.
jedes Mal ein Ticket und jedes Mal ein Vertriebssystem und jedes Mal anders, ne? Und alles, die das dort aufbauen, haben gesagt, so mit dieser DNA müssen wir arbeiten. Und das ist für mich Führung. Ja, für mich ist Führung nicht in erster Linie zu schauen, was ist dann fachlich gut oder falsch oder so. Das kannst du alles lösen. Ja, du kannst das mit Bestandsmannschaften lösen, kannst mit Schulungen lösen, kannst dir notfalls für Probleme Leute dazu kaufen, die dir das lösen, ja. Aber du musst eine Vision und ein Ziel festhalten. So, und dann bin ich rein, habe gesagt, wir machen das. Ich habe das mit meinem AR-Vorsitzenden besprochen. Gesagt, wir machen das. Wir haben es auf den Chart geschrieben, ne? Wir werden wieder den geilsten Verbund. So, die Reaktion, wenn du das dann in die Mannschaft gibst, die gucken dich an und sagen: Schaut mal, es ist eine Frau, die rennt rum wie ein bunter Vogel, die passt überhaupt nicht in die Branche rein, die war 10 Jahre da im Ausland, die kennt sich überhaupt nicht mal aus, keine Ahnung, was die labert, wird dir nie gelingen. Ja, das große Bohai liegt bei den Verkehrsunternehmen, vergiss es, ne? Schuster bleibt bei deinen Leisten, setz dich da brav hin, mal deinen Fahrplan. So, das ist erstmal die erste Reaktion, die kriegst du aus deiner Führungsebene.
Ich stelle mir jetzt gerade so vor, dass du so 5 Couch-Potatoes hast und die motivierst zum Ironman. Und die denken sich, was ist jetzt?
So, Samarati. So, und die dir dann natürlich in der ersten Reaktion, und das ist total menschlich, sagen, dass das nicht gehen wird, weil sie dir helfen wollen. Das machen sie nicht, um sich selber zu schützen, sondern das ist, ich erwerte sowas immer als Hinweis. Feedback ist das. Das ist, wie gesagt, vergiss es, du verbrennst dich damit. du schaffst, das schaffst du nicht, damit tust du dir und der Unternehmung einen Schaden. So werte ich diese Aussagen. Ne? Ich werte die gar nicht als Schutz vor sich selber. Ne?
Oder so.
Nein, wo ich einfach sage, genau, das ist einfach, ne, wenn ich meiner einjährigen Tochter sage, du schaffst diese Treppe nicht hoch, weil du gerade laufen gelernt hast, ne, und die mich anguckt und angrinst, dann ist das nicht, weil ich es ihr nicht zutraue, irgendwann mal. So, ich sage, gerade jetzt kannst du es noch nicht. So, und das ist so das Feedback. So nehme ich das dann auch für mich selber in der Übersetzung wahr. Und dann geht es darum, das zu ändern. So, und wie änderst du das? Das ist ja, du kannst dich da ja in 17 Bergpredigten hinstellen und fünfmal die Woche so fix und Kaffee und Kuchen und keine Ahnung was machen und dann erzählen, dass du das machst und sie gucken dich an und sagen, mach mal, ne? Genau, so, und dann kriegst du alles und dann wird dir ganz genau, und das ist das Wertvollste, was es gibt, wenn du neu reinkommst, dann wird dir genau erzählt, warum das nicht geht. Und damit lernst du alle Themen, alle Gaps, alle Probleme in den Prozessabläufen, in den zwischenmenschlichen Soziogrammen, wer mag wen, warum nicht, weshalb, wieso und warum. Ja, wer für welche Projekte, warum, wie historisch verantwortlich war, ob das richtig angesiedelt war, was das politische Grundproblem ist, weil dann wird ja alles aufgelistet. Weil es ist ja nicht so, dass die Menschen das nicht auch gerne schon vorher gemacht hätten, nur ausgebremst worden sind. Und wenn du dir das dann mal notierst, dann weißt du genau, welche Stellhebel du bedienen musst, um deine Vision zu erfüllen. Das sind also die wertvollsten Gespräche. Hm. Deshalb finde ich das total gut, wenn Leute mit mir erstmal darüber reden, warum das alles nicht geht. Ich verurteile das gar nicht. Das ist das Wertvollste, was ich bekommen habe. Und das mache ich über viele Etagen. Also nicht nur über meine Direct Reports, sondern bis auf jede Ebene. Und ich gehe auch raus. Ich habe mit dem Verkehrsunternehmen geredet, wie gesagt, meine 120er-Liste,
ja,
um dann zu schauen, wieso geht das alles nicht, wenn ich dir das sage. Ne? Meine Vision ist, und dann sagen sie, ja, komm. Ne?
Und das nimmst du dann erstmal auf, ohne das weiter zu kommentieren, und machst du erstmal deine Gedanken, sammelst erstmal, was ein alter.
Ich sag dann schon, nee, mein Feedback ist schon, glaube ich, nicht. Ich so, ich zeig dir, dass es geht. Ich weiß noch nicht wie, aber wirst schon sehen. Und dann heißt es so, ja, okay. Hm? Ich so, na, wirst schon sehen. Ich muss mir noch überlegen, wie, ich hab noch, ne, ich muss erstmal alles anhören. So, und das ist halt so die erste Zeit für mich in diesem
Moment. Das glaubt ihr ja wahrscheinlich erstmal gar
nicht. Niemanden sah auch gar nicht. Ja. Nein. Ne? Die sagen ja, du bist dann noch auf dieser
Kühne. Nimm mal mit hier, tschüss.
Kommen ja diese Sprüche, mir ist ja egal, wer unter mir Minister ist oder ja, unter mir Geschäftsführer ist oder unter mir Vorstand ist. Ne? Weil sie ja alle sagen, die haben schon so viele kommen und gehen sehen. Ne?
Mhm.
So, und dann beginnt die Form dessen, wo du sagst, was sind deine Ankerthemen, deine Ankerprojekte, an denen du zeigen kannst, dass diese Wände, die dir die Leute zeigen, diese Mauern, dass die überwindbar sind oder gar nicht existieren in der Form, wie du glaubst, oder dass du die einreißen kannst. So, und dann hatte ich viel Glück, ja, weil du musst ja mal das richtige Thema finden, ja, und dann kam das 9-Euro-Ticket.
Ah.
So, ne? Mhm. So, und dann kam etwas, was unsere Branche normalerweise nicht kann. Mit Druck von außen umgehen.
Mhm.
Das gibt's ja nicht. Ne? Sondern wir haben ja sehr langatmige Strukturen. Ne? Also jeder Umsetzungsprozess, jedes Projekt, 2, 3, 4, 5, 7 Jahre, mindestens durch ein Jahr durch Gremien, Vorlaufzeiten von, also wenn du ein neues Ticket so sagen wir als Beispiel einführst, damalige Vorlaufzeiten von 6 bis 12 Monaten.
Unglaublich, ja.
Und dann war da diese verschneite Irgendwas-Konferenz und dann haben die nachts um 3:30 halt gesagt, okay, Tankrabatt und dann halt, dann meinethalb auch euer 9-Euro-Ticket. Mit einem Umsetzungshorizont, ich glaube, das war im März und die haben gesagt, im Mai.
Hm.
Das ist der Killer gewesen. Also da musst du dir mal wirklich vorstellen, wie die Heinzelmännchen sind von 199 umgekippt und haben gesagt, geht nicht.
Ja.
Und in der Resistenz, dass sofort in unserer Branche alle aufstehen und sagen, das geht nicht, frühestens in 6 Monaten, kann man nicht machen. Wer finanziert das denn etc. pp. So.
Aber eine Entscheidung hat das ja noch nicht umgesetzt. Eine Entscheidung.
Nee, nicht so, es kommt, aber alle haben erstmal die ganze Branche bundesweit dann erstmal erzählt, geht alles nicht.
Ach so, okay.
Machen wir nicht, können wir nicht, können die Systeme nicht umstellen etc. pp. So. Und dann kommt Führung. Jetzt sagst du, wir können das.
Mhm.
Und ich sage euch was, wir können das sogar zum ersten Mal. 8 Wochen Time to Market.
Mhm.
Dann gucken sie dich alle an. Mhm. Na, weil wir komplett bekloppt. Und dann hast du aber in der Zeit gemerkt, was sind deine Schlüsselpositionen, Schlüsselleute, die Bock auf diese Veränderung haben. Ich sag ja mal, ein Drittel zieht mit, ein Drittel schaut sich's an und ein Drittel ist gegen alles. Das ist immer am Anfang so, ne? So, und bei diesem ein Drittel, die Bock haben, die pickst dir dann raus und mit denen bildest du dann das A-Team, das Core-Team. Also dieses...
Das Product-Team.
Das, wir machen das jetzt.
Ja.
Und wenn viele Entscheider in Schockstarre sind und du gehst hin und sagst, ich löse es dir und schau, so und so und so machen wir das, dann sind die ja total erleichtert, weil sie auf einmal sagen, boah, ich kann liefern. So, und dann kommt die Freie Hansestadt Hamburg, dann kommt das Umland, dann kommen die Gesellschafter des HVV und sagen, Der HVV kann das. Der macht das. Dann nimmst du die Verkehrsunternehmen mit, weil die du ja brauchst für die Umsetzung. Die würden eben sagen, guck mal, die können das auch. Und auf einmal kommt was? Stolz. Wir können das. Und alle anderen 99 sind erstmal wie so ein Baum umgefallen. Ne? So, und warum geht das? Ich delegiere so eine Projektverantwortung dann nicht, sondern ich mache das dann selbst. Das ist sehr atypisch für eine Geschäftsführung, die erstmal hingeht und sagt, normalerweise müsste das ja der Leiter Tarif und Vertrieb machen.
Ja.
Ja, aber wenn der aus diesen Strukturen kommt, die bisher immer befangen waren und selber noch in diesen Wänden steht, ja, kann ich ja nicht dem, wo ich sage, so jetzt geh durchs Labyrinth, du findest den Weg schon. Das wird er schon tun, dauert aber, wo ich sage, ich nehme die gesamte Verantwortung des Scheiterns. Darum geht es ja nur. Des Versagens und des Scheiterns auf mich. Wenn es nicht funktioniert, habt ihr alle recht gehabt und ich könnte abtaufen gehen. Ja. Wenn es aber, ich bitte euch nur um eure Unterstützung. So, und genau das tun sie dann. Also sie können die Schuldfrage mitgeben, und zwar vorher.
Sehr wichtig für viele Menschen.
Ganz wichtig für viele. Ne? So, und sagen, naja, das war die Corbucci-Idee. Ne? Also alles ist die Corbucci-Idee. So, und dann hat es funktioniert. So, und das machst du 2-3 Mal.
Und da machst du aber auch operativ auch sehr viel mit drin. Hast du das mit angeschaut?
Wie für alle.
Ist ja nicht nur die Verantwortung oben übernommen, gesagt hier, sondern du warst da richtig mitgestaltet.
Ne? Also ich war in den Operativterminen mit drin. Ich habe auch die ganzen Schreiben, die an die Kunden rausgehen, mit freigegeben in die Release. Ich bin natürlich nicht die, die es programmiert und ins System bringt, aber ich bin bei den Terminen dabei gesagt, ja, wir geben das jetzt frei. Wir haben uns mit den Technikern Deutsche Bahn, Hochbahn unterhalten. Wie kriegen das in die Vertriebssysteme mit rein? Was für ein Produkt müssen wir anlegen? Und dann geht das auf einmal alles. Dann findest du immer einen, der sagt, ja, so eigentlich brauchen wir dafür 9 Monate. Aber weißt du, wenn man die Tabelle von links nach rechts dreht und so, dann geht das schon. Dann könnte man das schon auf den Automaten bringen. Ne? Aber nicht, dass das zum Regelprozess wird. Ne? Nein, nein, nur heute ausnahmsweise mal. Ne? So,
Glaubst du, dass da auch so viele einfach innerlich beschränkt sind, weil sie sagen, ja, das darf ich ja gar nicht oder ist ja gar nicht erlaubt oder weil irgendjemand was mal vor ein paar Jahren gesagt hat oder so?
Nein, weil es keiner danach fragt. Es fragt keiner. Und wenn du in eine Welt kommst und so funktioniert der Mensch, ja, deshalb tun auch, warum hat denn nur einer den elektrischen Strom oder Feuer oder irgendwas Tolles erfunden? Weil alle immer in dem Trott leben, den sie haben. Und dann gibt es ja nur ganz wenige Leute, die das intellektuell vielleicht mit sich bringen, aber in erster Linie das ja auch hinterfragen und sagen, nee, und ich erfinde Strom. Wir hätten ja auch noch 20 andere machen können, aber davon gibt es nur so wenige, weil es gibt nur wenige Menschen, die Prozesse hinterfragen. Es gibt da ein sehr schönes Spiel. Das mache ich sehr gerne mit meinen Führungskräften. Kennst du Reise nach Jerusalem?
Klar.
Mal einen Stuhl wegnehmen. So, das Spiel funktioniert ein bisschen anders. Du nimmst einen runden Tisch. Das ist schon mal fatal. Einmal mit einer hierarchisch geprägten Strukturorganisation schon in einen Raum mit 10 Plätzen an einem runden Tisch. Geh als Letzter, als Geschäftsführer rein und sag den 9 anderen, oh, der ist der Firma, sie sollen sich hinsetzen. Was passiert?
Normalerweise
bricht die Panik aus. Weil wo sitzt normalerweise der Chef?
Ja, oben an der Tischkante.
An der Tischkante oder in der Mitte von so einem langen, weißt du, so einem
Eichenpacking. Genau. Keiner weiß, wo er sitzen soll. Weil es ja
das Erste, was du brauchst, die Menschen stehen und warten, dass du reinkommst, dich hinsetzt. Und dann setzen sich erst die Bereichsleiter, weißt du, so der hierarchischen Taktung einmal zusammen. Ne? Das ist wunderbar. Dann übst du das 2-3 Mal und dann gehst du hin, machst 2 Tage was komplett anderes und gehst in den gleichen Raum. Wo setzen sich die Leute hin?
Genauso wie vorher.
Genau. Ja. Und sie setzen sich nicht woanders hin.
Ja.
Dann übst du das immer wieder und dann breakst es komplett, indem du dann die Stühle farblich hinstellst. Einen Stuhl machst du rot, stellst ihn aber woanders hin, als da, wo vorher der Geschäftsführer saß. So. Und machst die farblich. Wo sitzen, welcher Platz bleibt frei, weil du angeblich zu spät kommst, weil du aufs Klo musst? Der rote.
Ja.
So, und wenn du das mal über, dann hinterfrag ja nicht, warum Menschen Prozesse, die sie seit 100 Jahren bekommen haben, nicht hinterfragen. Sie hinterfragen ja nicht mal, wo sie sich hinsetzen. Und Menschen sind schon per Farbkodex, zumindest in unseren westlichen Bandbreiten, schon rot, majestätische Farbe, König, Krone, so, alle schon vorgebrandet in ihrer Erziehung, wie was zu funktionieren ist. Und deshalb verändern sie Strukturen nicht. Deshalb musst du als Führungskraft den runden Tisch hinsetzen, graue Stühle hinsetzen und als Devise am Anfang rausgehen. Wir kommen jeden Morgen zusammen, aber jeder sitzt woanders. Weißt du? So, und damit die anfangen, das zu durchtrennen. Wenn du dann reinkommst und das tust, und das hast du an dieser 9-Euro-Ticket, das ist so schwierig, also man könnte ja sagen, das ist so schwierig, ein Produkt mit, ja, will ich jetzt nicht erzählen, was alles so schwierig daran ist. Faktisch ist, wenn du es schaffst, die Mannschaft dahinter zu stellen, es gibt immer einen Weg, etwas reinzubringen, haben wir es geschafft, in einer hohen Geschwindigkeit, jetzt hören wir mal, ganz ohne Beschlüsse, ohne Freigabe, ohne alles, das Schiff einfach durchzusteuern. So, und dann entsteht Stolz. Und wenn du solche Themen 2-3 Mal anreißt, dann passiert etwas, was für Führung für mich unheimlich essentiell ist. Das eine ist, dass du als Führungskraft im Veränderungsprozess den Leuten permanent mit Wertschätzung begegnest, auch wenn sie am Anfang denken, die spinnt. Auch wenn die am Anfang sagen, nach so einer Sitzung, die dich nochmal anrufen und sagen, Anna, das kannst du nicht machen. Mhm. Ich sag, doch, das passt schon. Anna, das geht nicht, die reißen dir den Kopf ab. Ich so, ja, ja, das ist okay. Ich bin eine Katze, ich habe 7 Leben, das passt schon, ne? So, und dass du die trotzdem alle mitnimmst, wertschätzen und nicht dann sagst, jetzt komm, Alter, jetzt habe ich schon 7 Mal gesagt, jetzt mach einfach, ne? Also das darf nie kommen, sondern, ne, einfach, da brauchst du manchmal viel Resilienz.
Geduld.
Geduld und Ton und so, ne?
Ja.
Weil da hast du wirklich, welche sind sehr widerspenstig. Und auf der anderen Seite entsteht dadurch, so mehr Wertschätzung du reingibst und das wie so eine Sanduhr, dann kippt diese Wertschätzung zu unten und bildet Vertrauen. So, und dieses Bild, sage ich immer, ne? Das kippt von oben, die Wertschätzung kippst du rein, das gibt unten Vertrauen in der Basis. So, und auf Vertrauen kannst du alles pflanzen.
Ja.
So, und damit fängst du dann erst an, Strukturen zu verändern. Kein Meter vorher.
Ich erlebe immer wieder Geschäftsführende, die dann sagen, ja, immer diese Nörgler, immer die sich beschweren. Ich meine, das eine ist ja, dass du sagst, okay, ich betrachte das jetzt als Feedback, weil die sagen mir ja eigentlich genau, was nicht geht. Und wenn jetzt schon wieder einer sagt, oh, das geht nicht und so weiter, gibt es denn irgendwo so einen Punkt, wo du eigentlich deine Wertschätzung vielleicht ein Stück weit verlierst und sagst, hey, ne, also jetzt bis hierhin ist die Grenze, wir müssen jetzt schon hier nach vorne gehen oder
genau.
Wo ist denn so eine Grenze für dich eigentlich?
Ja, die gibt es natürlich auch, weil auch das wieder was aus meiner Sicht führen ist ja wie Erziehen.
Mhm.
Ja, und das ist wie mit Kindern. Du kannst viel erzählen, du hast ja auch Wertschätzung, aber wenn du dann trotzdem eins hast, was dann auch nach 20 Mal sagen, dann anfängt alle zu hauen, dann gibt es von mir eine Ansage. So, die gibt es dann schon. Ne? Weil es gibt ja sowas wie Konsequenzenmanagement. Hört man ja nicht gerne. Also ich sage, wir hatten ja gerade drüber gesprochen. Konsequenzenmanagement, das ist gleich Autorität, böse. Ne? Also das macht man ja heute alles nicht mehr. Und Schule von gestern, nein. Ganz wichtig zu verstehen, wie weit kann ich gehen? Und ich beurteile das sehr schwer, sehr stark danach, welchen Impact diese Nörgler, du hast du sie jetzt genannt, auf eine Unternehmensphilosophie haben. Und ich hatte anfangs ja gesagt, es gibt immer dieses klassische ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Ne? Und das untere Drittel ist ja immer gegen alles und da hast du auch diese potenziellen Nörgler. So, dann hast du 2 Arten von Nörgler, die stillen, ja, die hintenrum in alle Kaffee am Kaffeeautomaten stehen, durch die Gänge laufen, kennst du die, ne? Die dann immer, hast schon wieder gehört, was die gesagt, das geht alles überhaupt nicht. Und das kannst du ja nicht machen. Ne? So die. Und dann gibt es die Lauten. Ne? Das sind die, die dann in solchen Townhall-Meetings, Kolloquien, egal wie du dann immer, du stellst was vor und dann sagst, ne, dann kommt eine Diskussion und dann sind die Ersten oder die schreiben schon in den Chat rein, was alles scheiße ist, ne? Und das immer wieder machen. So, und die schaust du dir am Ende, am Anfang an, wie sehr du in dem Veränderungsprozess die mitnimmst. Und dann gibt es aber diese 10%, die sind so penetrant, die erwerten das als Lebensaufgabe, weil sie sich, glaube ich, sonst anders nicht wohlfühlen. Die brauchen das. So, und mit denen gehe ich dann ins Gebet.
Okay.
Und das mache ich bilateral.
Mhm.
Und wenn das nicht ausreicht, dann auch Cora Publicum. Wo ich dann auch wirklich sage, du pass auf, deine Meinung ist hier angekommen.
Mhm.
Danke dafür. Die haben mittlerweile auch alle verstanden, weil du sie mehrfach wiederholst. Wir sind hier nicht der Alzheimer-Verein. So, und jetzt hört's auf, ja, und du nimmst das jetzt bitte mit. Wir haben darüber gesprochen und ich möchte das in der Art und Weise hier nicht mehr hören, weil das ist despektierlich gegenüber allen anderen Kolleginnen hier, die sich hier jeden Tag den Arsch aufreißen, dass es vorangeht. Und ich nehme das jetzt nicht als persönliche Kritik dann auch, sondern du schießt gerade gegen das gesamte System, gegen deine gesamten Kollegen. So, und sowas nennt man dann auch Rückendeckung geben für die, die wollen. Na, weil diese Nörgler können ja auch sehr starke Persönlichkeiten sein.
Mhm.
Ja, das sind meist viele auch die, die gegen gute Leute dann schießen, die sie einschüchtern, die dann, weißt du, so rumrennen und sagen, ne, bist auch nicht der Meinung und dann noch so dreimal mit dem Ellenbogen in die Handschuhe und sagen, ne, ist doch so, ne? Gesagt, die musst du so ein bisschen rausziehen. Du wirst die vielleicht nie eliminieren, aber du hast schon eine Möglichkeit, auch die Personen zu verändern. Und das ist, wenn du schaffst, an den ranzukommen, der muss aber wollen. Dann sind das später deine größten Befürworter.
Ja, hast du mal dann jemanden von, ich meine, das sind tiefe persönliche Werte, die teilweise Menschen ja auch pflegen, weshalb sie das sowas machen, ne?
Ja, klar. Aber es gibt auch welche, und natürlich, also ich will, du kriegst nicht jeden, natürlich nicht, ne? Aber es gibt viele, über die ich mich besonders freue, die wirklich von die gar nicht wollten, gegen alles waren, mittlerweile dann wirklich proaktiv sich für das einsetzen. Da hast du noch nichts gesagt und die kämpfen schon. Ja, deshalb wollen sagt ein bisschen runter vom Gas, ne? Und das ist dann schön. Aber du hast das natürlich. Und auch da ist es wieder, du kannst das nicht einfach laufen lassen, aus meiner Sicht, ja. Du musst immer versuchen, diese Mannschaft zusammenzuhalten und auch aufzuzeigen, wie weit jemand gehen darf.
Du sagst, den HVV so als geilsten Verkehrsverbund zu machen. Wie wird diese Vision gelebt bei euch intern? Also wie, es ist eines der Projekte, die Menschen einfach stolz machen. Wie sind die Mitarbeiter bei euch verbunden mit dieser Vision, mit dieser Idee? Die können die es runterbeten? Was ist das so?
Nee, das
ist das so von der Kultur?
Nee, und da kommst du auch die kulturelle, also das ist wieder Darwinismus, ne? Also eine DNA verändert sich nicht so schnell. Vielleicht auch manchmal gar nicht in einer Generation. Ne? So, eigentlich, also biologisch gesehen brauchst du viele Generationen, damit sich eine DNA-Struktur verändert. Im Berufsleben brauchst du viele, viele Jahre dafür. So. Und ich erneuere ja nicht nur nach außen, im Rahmen für welche Projekte zeichnet sich der HVV verantwortlich. Wir haben neue Büroräume bezogen, wir haben eine neue Work-Struktur eingeführt, wir haben andere Arbeitszeitmechanismen, Führungswerte, Kulturdiskussionen angestoßen. Das sind aber immer in dem Zugpferd nachgelagerte Prozesse. Ne? Da kann man sehr lange debattieren, ob das richtig ist. Also machst du erst die Unternehmensreadiness und machst du dann die Geilheit draußen, wo ich sage, viel Spaß, weil wann bist du ready?
Mhm.
Definiere mir ein Ready-Firma, wo du dann hingehst, sagst, und jetzt schmeißen wir uns auf die geilen Themen. Sehe ich nicht aus, ich kann so nicht, ja, vielleicht gibt's das. Sondern ich sage, ich setze die Leuchttürme und für das, was der HVV steht, soweit ist der intern in der Organisation, in der Verankerung noch nicht. Und das ist auch ganz normal. Aber er ist schon so viel weiter als das, was er vor 4 Jahren war.
Bewegen sich viele Themen unter der Oberfläche, die man vielleicht so nach außen noch gar nicht sieht.
Ja, genau. Und du ziehst das ja mit, weil das dieses Vertrauen, diese Veränderung, diese Durchmischung, viele neue Mitarbeitenden, die wir sind ja auch gewachsen in den Strukturen, da kam neues geistiges Eigentum mit bestehendem Geistiger, neue Strukturen, neue Altersverschnitte. Ne? Mhm. Also der HVV, der Klassiker, ja, der hatte, bis ich kam, gab es Fluktuation, gab es nicht. Es gab die in Rente gingen. Das waren vielleicht einer pro 3 Jahre. So. Und als mir dann eine Bereichsleitung krankheitsbedingt ausgefallen ist und wir mussten ausschreiben, dann war das die erste Ausschreibung einer Bereichsleitung, ja, seit 20 Jahren.
Weil die sonst immer intern befördert
werden. Nein, weil seit 20 Jahren die gleichen waren. Oder 15, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ne? Also, ja. Weil die da waren und das gab es nicht. Es gab keinen Bedarf für Recruiting. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Das wurde das so. Und ich habe neue Stellen geschaffen, habe den neuen Aufsichtsrat, ich habe denen natürlich auch die Vision verkauft. Für die Vision brauchst du Manpower, ne? So auch mit reinzugehen mit der Bestandsmann, der neuen. Wir mussten ja mal Recruiting-Prozesse aufbauen.
Mhm.
Und ein klassisches, geiles Recruiting-Tool haben wir erst letztes Jahr final eingeführt, aber nach außen hin waren wir schon der geile HVV.
Mhm.
Weißt du, was ich meine? So, also, und das ist auch wichtig, weil ich habe eine Devise, die kennen meine Leute. So geil, wie wir nach außen sind, so geil müssen wir intern werden.
Ja.
So, und das Gap wirst du immer ein positives Gap. Das ist wie beim Sport. Da willst du hin und du musst dahin trainieren. Das wirst du nicht über Nacht. Ja, du schaffst doch deine Laufzeiten oder was du da auch immer machst, ne? Dann nicht sofort in den Endzeiten. So, und diesen Veränderungsprozess, und nur geht der, wenn die Vision gleich deinem Ist-Zustand ist, dann hast du erstens mal keine Vision mehr und ab dem Moment stagniert das Unternehmen. Also das heißt, du musst immer mit einem Besseren trainieren. Du musst immer gegen irgendwas mitlaufen. Das ist mein Zugang. Könnte man mir jetzt sagen, ist viel zu wettbewerbsorientiert. Das ist ja auch wieder böse, darf man ja nicht mehr sein. Deshalb schafft man in Deutschland ja Bundesjugendspiele ab. Ne? Das ist ja total großartig. Ja, finde ich total schlecht. Und aber für mich geht es immer einen Schritt weiter. Und das verinnerlichen die Leute. Wir müssen in dem, was wir tun, wie wir arbeiten, was wir machen und von unserer Einstellung so sein, wie man uns nach außen im Markenauftritt, in der Wahrnehmung, so wie wir das Unternehmen nach außen verkaufen sind. Und das machen sie. Und da gehen sie hin. Und da fangen sie an und haben schon angefangen, mutige Entscheidungen zu treffen, Unternehmensprozesse zu stoppen, selber aufzuhören, Verantwortung zu übernehmen, ohne dass ich es sagen muss. Also das schönste Geschenk ist ja in solchen, auch in HVV, kommt aus einer sich hierarchischen Struktur, Geschäftsführer sagt, ne, sag mir, was ich machen soll, Geschäftsführer sagt, Rest tut. Fürchterlich anstrengend.
Ja, klar, weil alles an dir hängt, ne?
Ja, und so, es ist auch total frustrierend. Also ich fände das total frustrierend, ja. Und ich immer sage, na, und wenn das jetzt so ist, dass sie kommen und sagen, du, ich habe jetzt das gemacht, ich habe das jetzt mitgenommen, ne? Auch schon der Punkt, ihr schreibt eine Agenda für den Termin. über die wir reden. Ja, nicht
das erste
ich,
Mal.
Nicht, wir sitzen hier, ja, was hast du für Themen? Ich so, ja, weiß ich nicht, gerade 1000, keine Ahnung. Na, also bringt ihr mal mit und dann findet sich das dann schon, kommen wir in eine Diskussion. Das jetzt kommt und daran musst du immer wieder erinnern, dann hast du wahnsinnig viel erreicht. Weil was soll am Ende sein? Diese HVV muss doch auch funktionieren, wenn die Chorwut nicht mehr da ist.
Ja.
So, und wenn ich das immer sage, dann sagen, die Chorwut geht. Ich so, nein, deine Kinder müssen in der Lage sein, ab einem gewissen Zeitpunkt Verantwortung für sich übernehmen, weil du als Eltern nicht immer da bist. Du hast doch total versagt, ja, wenn
die allein nicht überlebensfähig sind, so, ne?
Natürlich, die müssen doch mit
30.
Genau, wenn die noch bei dir zu Hause wohnen und du die Wäsche machen musst, dann hast du als Elternteil versagt. So. Und deshalb sage ich immer so, diese HVV muss so viel auf den Weg begleitet werden, dass wenn ich nicht da bin, dass das auch funktioniert. So, ne? Und man merkt dann, ich habe ja mein drittes Kind bekommen und ich habe auf meine Karenz verzichtet. Ja, ich habe weitergearbeitet, aber natürlich nicht im vollen Umfang. So, und schon alleine dadurch, dass ich wahnsinnig viel meiner Zeit runterbrechen musste und nicht permanent erreichbar war und nicht alles so fix und alles machen konnte, hast du schon gemerkt, dass der Teil, für den ich verantworte im HVV, langsamer geworden ist.
Mhm.
So, und ich habe gesagt, so, und dann zeigt es mir mal, wir sind noch nicht so weit. Es muss gehen, auch wenn, so, und das ist, glaube ich, der große Transformationsschritt, dass du das, diese Eigenständigkeit schaffst.
Ja, das, also, was ja auch immer wieder bei großen Unternehmen, beobachte ich immer eins meiner markantesten Beispiele, Apple, Steve Jobs, damals gegangen, als das Unternehmen schon sehr erfolgreich war und war weg und im Laufe von 10 Jahren wurde das Unternehmen einfach wahnsinnig runtergewirtschaftet, bis kurz vorm Exodus, bis sie ihn dann wiedergeholt haben, er dann diese radikalen Entscheidungen getroffen hat. Also da kann man auch trotzdem sagen, er hat eine gewisse Substanz aufgebaut, die wenigstens mal Jahre gehalten hat. Aber auch jetzt fängt Apple ja wieder an, runterzugehen. Und
genau, weil es ist personengebundene Führung.
Genau, das personengebundene Führung.
Ne? Das halten
aber irgendwie
Prinzip, sage ich immer dazu.
Braucht es ja trotzdem irgendjemand, der mit dieser Vision, der das vorantreibt, ist.
Und ich, ja, und da gibt es ja auch dieses, die klassische Organisationslehre. Ich muss gestehen, das war immer das Fach beim BWL, wo ich nicht hingegangen bin. Aus heutiger Perspektive hätte ich da vielleicht besser zuhören müssen. Aber ich unterschreibe es nicht, dass eine Organisationsstruktur immer, also wenn sie sauber aufgestellt ist, funktioniert vollkommen egal, wer drauf sitzt und wer die Stelle hat. Das ist meine. Man sagt ja immer, dass man Firmen nicht um Personen rumbauen sollte.
Ja.
Ja und nein. Weil wenn du schaust, welche Firmen sind denn die erfolgreichsten, dann sind es interessanterweise die, die um Menschen herum gebaut worden sind oder die Menschen um sich herum gebaut haben.
Ja.
Na? Ich kenne kein Unternehmen, was eine ordentliche Struktur hatte und über eine ordentliche Struktur alleine nur gewachsen ist. Vollkommen egal, wer CEO, Geschäftsleitung oder sonst was.
Ich auch nicht.
Nee, kenne ich nicht. Das Kunststück ist es, glaube ich, dass du beides haben musst. Du brauchst Menschen folgen nicht Strukturen und Kästchen. Menschen folgen Menschen. Wir sind Herdentiere. So. Und das müssen wir anerkennen. So, ja, das ist manchmal echt schwierig. So. Und wenn du einen Menschen hat, der begeistern kann, der mitnehmen kann, ja, der tut. Andere machen das über Angst, über was auch immer. Es gibt ja unterschiedliche, ne? Machiavelli kann man nur empfehlen, mal zu lesen, ne? Und zu verstehen, vor allem nicht nur zu lesen. Ja, aber ich sag mal, ich komme ja eher aus diesem Highlander-Prinzip, aus der Seele heraus, Menschen zu motivieren, mitzugehen, auch über ihre eigenen Grenzen hinaus und nicht im Kästchen-Prinzip sagen, ich bin nur dafür verantwortlich und den Rest müssen wir anders machen. Ne? Menschen folgen Menschen. Das Schwierige ist dann aber, die Organisation so ready zu machen, dass wenn sich ein Mensch oder mehrere verändern, dass das wieder übernommen wird. Das heißt, das gerade mit Apple angesprochen.
Ja.
Das Problem von denen ist, dass sie ja dann keinen zweiten Steve Jobs mehr haben. So, und dass die anderen, die dann kamen, ja, dann steht, also ich beobachte dieses Phänomen, man möge mir die Kritik jetzt verzeihen, auch ganz stark bei VW.
Mhm.
Na, der letzte CEO, über den kann man denken, was man will. Aber der hat dieses Unternehmen vor sich hergetragen mit allen positiven und negativen internen und externen Sichtweisen. Der jetzige ist ein sehr stiller.
Mhm.
Ja, und ja, so. Und die Leuchtkraft dahinter zu sagen, für den gehe ich durchs Feuer, machen nicht alle, ist sehr stark zurückgegangen im Konzern. So, und ja, und jetzt ist halt die Frage, wonach suchst du am Ende des Tages? Und für mich ist es immer, vor allem in starken Transformationsprozessen brauchst du starke Leader. Und dann ist aber das ganze Thema, wie sieht die klassische Nachfolgeplanung dann aus, wie du so ein Unternehmen dann wieder mitgibst, damit es nicht zurückfällt.
Ich habe letztens eine umfangreiche Recherche im Bereich der Hidden Champions angestellt. Also alles Unternehmen unter 500 Millionen, die international tätig sind, einzigartig sind in ihrer Branche. Und es hat mich aus den personalen Führungsaspekten heraus interessiert, wie sie ihre Unternehmen führen. Und eine Sache ist besonders hervorgestochen, dass sie einen autoritär-kooperativen Führungsstil haben. Das bedeutet, die führende Person sagt ganz klar an, welche Richtung wollen wir gehen, aber sie macht das in einer kooperativen Art und Weise und nimmt die Menschen natürlich mit. Und wenn man jetzt nicht diese Autorität irgendwo hat, die sagt links, rechts oder ich übernehme das Risiko, dann bleibt halt der kooperative Teil und der ist meist nicht gelenkt in diese Richtung, würde ich mal sagen, in die, wo Grenzen wirklich auch verschoben und gebrochen werden. Ne?
Ja, und da sprichst du einen ganz interessanten Punkt an. Wie hast du das genannt?
Autoritär-kooperativer Führungsstil.
Genau, weil das Wort autoritär ja schon mit was ganz Negativem in unserer heutigen Sphäre verbunden ist.
Ja.
So, und wir hatten ja eben im Flur drüber geplänkert. Ich wiederhole es jetzt aber trotzdem nochmal für die Hörenden. Ne? Und ich komme dann wieder sehr stark aus der Kindererziehung, weil da verstehen es interessanterweise sofort alle. Ja. Man kann Kinder autoritärer erziehen, da ist man aber gleich die Böse. Ja, weil man eine harte Ansage macht, weil man auch mal den Ton anhebt, ne, und so weiter und weil man klare Ansage macht. Oder es gibt auch diesen großen Drang, glaube ich, gerade der aktuellen Laissez-faire-Erziehung, man Kind schafft an. Ne? So, da trennen sich schon die Geister. Das hast du in Firmen genauso. Es gibt diesen autoritär, mehr hierarchischen Führungsstil. Der wird aber angedockt, das sind alles alte weiße Männer, das ist Schnee von gestern, das macht man nicht. Oder man hat diesen agil, transformativen, freundschaftlich, kollegialen, wir duzen uns alle und haben uns alle lieb, Führungsstil und über ganz viel reden. Wertekosmos und Coaching und siebenmal in irgendwelchen Dingern zusammensitzen, bis Weißer rauskommt, dann wird's, ich sag euch, beides wird nichts. Ne? Weder der, der nur klar angibt, ohne mit den Leuten zu reden und einfach nur einen Befehl nach dem nächsten rüber runter brüllt, ja, wird nichts, genauso wie dieses Dings. Und das ist bei Kindererziehung das Gleiche. Ja, und trotzdem erfährt man ja dann ganz viel Kritik, wenn man das Wort autoritär in den Mund nimmt. Ne? Das ist ja, das darf man ja heute fast.
Ich glaube, weil die meisten Menschen schlechte Erfahrungen damit haben.
Das mag sein, dass die Generation, ne, dann ist, aber für mich ist Autorität ja erstmal nichts Schlimmes, sondern Autorität ist für mich die Übernahme von Verantwortung. Die Frage ist ja, was verstehe ich darunter? Ich verstehe ja nicht darunter, irgendwen zu hauen, zu schlagen, einzusperren, Stubenarrest, Erbsen knien oder sonst was, was es gegeben hat.
Mhm.
Sondern ich verstehe Autorität und es gibt klare Befehlslinien, die kooperativ gemeinsam erarbeitet werden.
Ja.
So, und ich sage immer, ich bin Teil des Teams, aber ich bin am Ende die, die entscheidet oder entscheiden muss oder sollte, weil es gibt nichts Schlimmeres als Führungsvakuum dadurch, dass nicht entschieden wird. Ja, und die aber am Ende des Tages für die Entscheidung dann aber auch die Verantwortung übernimmt. Sonst bin ich nicht Geschäftsführerin. Übrigens Geschäftsführerin, Geschäft führen. Ja, also ja. Das verbindet es ja schon im Namen. So, und ich gebe dir recht bei dem, was du sagst, dass das viel mehr wieder Einzug halten sollte. Ne? Oder beziehungsweise in dem Change, je nachdem, wo welches Unternehmen steht, auch mit aufgenommen werden sollte.
Ich glaube, dass, also ich bin ja noch Generation Wehrpflicht. Ich würde sagen, mir hat das sehr gut getan. Ich würde sagen, jedem, den ich kennengelernt habe, der jemals beim Militär auch gedient hat, dem hat das auch sehr gut getan, weil da wurde das von null an gelehrt. Ne? Du bist da hingekommen, du hast autoritäre Ansagen bekommen. Dadurch wurde aber ein Team geformt, in dem du kameradschaftliches, kooperatives Zusammenarbeiten dann auch gelernt hast. Und du wusstest immer sofort, wer hat hier eigentlich was zu sagen. Ne? Da kannst du hingucken. Aber das war nicht so. Also wer dieses Bild von der Bundeswehr oder so vom Militär auch hat, gute Teams waren immer. Einer hatte was die Ansage gemacht, aber das Team hat gemeinsam die Lösung erarbeitet. Das war ein völlig natürliches. Und ich glaube, dass durch diese guten Zeiten, wie ich sie mal nenne, auch ein Stück weit verloren gegangen ist, weil diese harten Zeiten haben teilweise auch Unternehmen geprägt dadurch, so wie du sagst, von außen kam jetzt auf einmal das Szenario, wir mussten hier 9-Euro-Ticket in 2 Monaten umsetzen, bumm, jetzt wie kriegen wir das Ganze voran? Und ich glaube, dass diese harten Zeiten einfach wieder kommen werden, dadurch, wenn man nur auf diesen ganzen kooperativen Führungsstil setzt, ohne dass einer die Verantwortung übernimmt. Und das tut, glaube ich, unserer Arbeitswelt nicht gut.
Nein.
Weil das produziert nicht den Umsatz und nicht den Gewinn und bringt das Vorhaben am Ende auch zum Scheitern. Ne?
Ja, genau. Und führt auch Unternehmen in eine sehr ungenaue Struktur, weil ihr verlernen, Wettbewerb und Konkurrenz als was Positives zu sehen. Ich habe ja gerade den Verzicht auf der Bundesjugendspiele ja angesprochen.
Ja, genau.
Fatal. Also wo leben wir denn in einer Welt, dass man der nächsten Generation beibringt, dass Wettbewerb untereinander was Schlechtes ist, weil ja jemand verlieren könnte.
Hm.
Also wo leben wir denn bitte? Das kannst du niemanden außerhalb Deutschlands erklären. Ich lebe in Österreich, da gibt es übrigens, by the way, Bundesjugendspiele. Und ja, meine Tochter ist dann halt nicht Erste und hat keine Medaille bekommen oder so eine, weißt du, so eine Urkunde, da erinnerst du dich, ne? Und hat halt geweint. Sie hatte halt lernen müssen, dass man was tun muss, um etwas zu bekommen. Natürlich tut es mir leid, wenn mein Kind da weint. Natürlich, als Mama nimmst du es in den Arm und sagst dann aber, Luna, das geht am Ende des Tages, dann gehen wir beide und üben das, dann wird es nächstes Mal besser. Was haben wir gemacht? Wir sind üben gegangen und das nächste Mal hat es dann für den dritten Platz gereicht. So, und Baby glücklich. So, und was standen? Luna, was hast du gelernt, war dann Mamas Frage. Mama, man muss was trainieren. Und wenn ich trainiere, dann bekomme ich es. Und wenn ich es nicht mache, okay, danke, das war's. Kein Druck, die hat das alles freiwillig gemacht. Ne? Ich nichts böse, Mama. Ne? Ich patsche damit. So, also da fängt das schon an. Unsere Schulsysteme, unsere Bildungssysteme. Heute kann jeder studieren an jeder Uni. Vollkommen wurscht, mit was du rauskommst. Das ist super. Aber sind wir dann alle richtig ausgebildet? Nein, also ich könnte, ich weiß, jetzt würde ich ganz viele Hater haben, was sagt. Das ist so, und damit schaffen wir es ab. Und jetzt sagst du mir, wir kommen aber wieder dahin zurück. Wo ist die Generation, die das dann kann? Die Generation hat ja nur gelernt. Wir haben Feng Shui, uns alle lieb, wir sind alle gleich. Natürlich sind wir alle gleich und natürlich sollten wir alle respektvoll miteinander umgehen. Und ich habe einen sehr breiten Wertekosmos. Ja? Aber trotzdem müssen wir doch lernen, Verantwortung für unser Tun und Handeln zu übernehmen und eine Art von Konsequenzenmanagement zu haben. So, was ist der Grund, warum Deutschland in vielen Sportarten einfach zurücksteckt? Die Zeiten, wo Deutschland in der Olympiade Medaillen gewonnen hat, ne, das waren die Zeiten nach dem Mauerfall, wo dann faktisch noch die ganzen Sportathleten aus dem Osten dazugekommen sind. So, mein Vater hat die Ostschule halt in Polen und in Russland mitbekommen, wie man trainiert und ist dann Deutschland fast aus allen Wolken gefallen. So, jetzt hat das wieder Einzug gehalten. Jetzt siehst du auf einmal, wir sind Europameister geworden jetzt im Basketball. Ne? Wir haben jetzt auch in der Leichtathletik-Olympiade, die dann läuft, ne, dann auch wieder gute Dinger gehabt. Aber da ist was im Kopf passiert. Und wir müssen aufpassen, dass wir unsere Generationen in den Führungsetagen nicht verlieren. Die neuen, die jetzt kommen.
Ja.
Und da bin ich mir nicht so sicher, ganz ehrlich, ob wir das ausreichend am Schirm haben, vor lauter Liebhaben. Ja? So, und ich habe auch alle lieb. So, und am Ende ist es ja was, das können wir ja alles machen. Aber wir müssen am Ende des Tages Arbeitsplätze sicherstellen. Wir müssen Firmen gründen. Wir müssen wachsen. Wir dürfen nicht schrumpfen. Wir müssen Innovationen zulassen. Ja? Und da ist auch vieles von dem abhängig, dass Menschen auch den Mut haben und auch wissen, wie man Strukturen aufbaut, um erfolgreich zu sein.
Damit resonierst du voll mit den Themen und auch mit den Themen dieses Podcasts und auch mit mir persönlich natürlich. Ich sage an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir könnten in zig Folgen diese Themen auch vertiefen, ja, wo wir bestimmt auch ganz viele Hate-Kommentare, vielleicht sollten wir mal so eine Hate-Folge machen. Ja. Aber ich glaube, da stecken halt viele Wahrheiten drin, die einfach gebraucht werden. Eine letzte Frage. Was würdest du den Geschäftsführenden oder Führungskräften der heutigen Zeit einfach mitgeben, wenn sie danach streben, gute Führungen zu leben und zu praktizieren? Also hast du da nochmal so einen letzten Tipp, den du drauf hast? Ne?
Sie sollen den Mut haben, sich selber an die Spitze einer Bewegung zu stellen und auch selber die Verantwortung und übernehmen. Nicht, wir haben alle gelernt zu delegieren. Ja? Auch das ist fatal. Wenn du alles delegierst, bist du am Ende für nichts verantwortlich. Also nimm es selber an. Dann siehst du auch, wie dein Unternehmen funktioniert und vielleicht merkst du dann auch, dass manchmal eine Leitlinie oder ne, auch mal gut tut, auch dem Unternehmen gut tut.
Vielen Dank, liebe Anna.
Gerne.
Vielen Dank, dass du in unserem Top-Arbeitgeber-Podcast dabei warst. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, kommentiert eure Fragen unten hinein. Wenn ihr Anna erreichen wollt, wie kann man dich erreichen? Wie kann man
LinkedIn.
LinkedIn. Ja.
Schreibt euer Ganzen, was euch nicht gefallen hat, dort rein. Post mir an. Nehmt es als wertvolles Feedback mit.
Hast du gesagt, ne? Schreibt euer Feedback dort rein, kommentiert die Folge, leitet sie weiter an jemanden, für den die Folge spannend sein könnte und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich sage vielen Dank, liebe Anna, und in Hamburg sagt man Tschüss und das mache ich jetzt auch.
Super, ciao.
Macht's gut, ciao.